Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Gesetzt wird die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, mit Episode 76. Hier beginnt nun das Kapitel Reisen. Folge 50 heißt dann Reisen, Aufbruch in die Welt, die unvergesslichen Reiseabenteuer. Diese Zusammenfassung erfasst eine Ära, in der der Fußball ebenso sehr für seine ungebändigte Leidenschaft wie die mitreißende Musik des Rock'n'Roll für Dynamik, Elan und Authentizität stand. Und da begann für mich eine Reise, die über 6 Jahrzehnte hinweg geführt hat, von den ersten Abenteuern bis hin zu regelmäßigen Reisen ab 1981 in die USA. Es war aber erst der Anfang. Im Laufe der Jahre habe ich nicht nur die USA erkundet, sondern dann auch alle Kontinente und einige Weltmeere. Es waren neue Kulturen, atemberaubende Landschaften und einzigartige Begegnungen, die das Leben bereicherten und meinen Horizont erweiterten. Dieses Kapitel Reisen wird in verschiedene Abschnitte unterteilt. Abschnitt 1, Städtetouren und Kurztrips. Abschnitt 2, Skiurlaube und Bergtouren. Abschnitt 3, USA-Reisen. Abschnitt 4, Roadtrip mit Wohnmobil von der Westküste zur Ostküste. Abschnitt 5, Kreuzfahrten. Reisen, Städtetouren und Kurztrips, wie alles eigentlich begann, so lautet der Titel der Folge 51. Es begann eigentlich alles Mitte der 1960er Jahre auf der deutschen Urlaubsinsel Nummer 1, nämlich Sylt. Ich brauchte zunächst keine Urlaubsreisen zu unternehmen, denn ich hatte meinen Urlaub ja direkt vor der Tür, weil ich dort über 2 Jahre meine Dienstzeit bei der Marine verbringen durfte. Und nach meiner Marinezeit und der Zeit auf Sylt durfte ich auch weiter dort arbeiten. Wo andere Urlaub machen, wenn auch dieses Mal im Winter. Es war in Kaprun im Salzburger Land in Österreich und ich machte dort meine Ausbildung zum Schneesportlehrer. Und so kam es, dass ich nun auch im Winter Urlaub verbringen durfte. Verbunden mit einer Arbeit, die Spaß und Vergnügen brachte. Einfach hier nun reinhören und inspiriert werden und begleitet mich dann weiter auch auf eine spannende Reise durch ferne Länder, unentdeckte Kulturen und faszinierende Abenteuer.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Reisen, Aufbruch in die Welt, die unvergesslichen Reiseabenteuer.
Willkommen zu den neuen Episoden des Kapitels Reisen, der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, in der es auf eine Zeitreise durch die spannendsten und prägendsten Momente und durch persönliche Geschichten und unvergessliche Reiseerlebnisse geht. Stellt euch vor, wir drehen die Uhren zurück in die 1960er Jahre, eine Ära, in der der Fußball ebenso sehr für seine ungebändigte Leidenschaft wie die mitreißende Musik des Rock'n'Roll für Dynamik, Elan und Authentizität stand. Damals begann eine Reise, die über 6 Jahrzehnte hinweg geführt hat, von den ersten Abenteuern bis hin zu regelmäßigen Reisen ab 1981 in die USA, wo ich die Faszination eines anderen Kontinents hautnah erleben dürfte. Aber das war erst der Anfang. Im Laufe der Jahre habe ich nicht nur die USA erkundet, sondern dann auch alle Kontinente und einige Weltmeere. Jede Reise brachte neue Kulturen, atemberaubende Landschaften und einzigartige Begegnungen mit sich, die das Leben bereicherten und den Horizont erweitert haben. In diesem Kapitel Reisen geht es um die schönsten und aufregendsten Geschichten und Reiseabenteuer. Von den vibrierenden Straßen New Yorks über die pulsierenden Städte Südostasiens bis hin zu den Stränden Rio de Janeiros, dem Zauber der Südsee, hin zu den bezaubernden Landschaften der Nordinsel Neuseelands und der Metropole Australiens nach Sydney und weiter dann nach Nord-, West- und Südafrika. Alles wunderbare Erinnerungen und unerwartete Begegnungen, die von der Magie des Reisens erzählen. Das Kapitel Reisen wird in verschiedene Abschnitte unterteilt. Abschnitt 1 – Städtetouren und Kurztrips. Unsere Reise beginnt in der Heimat, im Herzen Europas. Deutschland hat so viele faszinierende Städte zu bieten, jede mit ihrem eigenen Charme und Charakter. Streifzüge durch pulsierende Städte wie Berlin, München und Hamburg, aber dann auch New York, Las Vegas, Paris. Hier geht es hauptsächlich um regelmäßige Touren mit den Kumpels oder Shoppingtouren mit Gina. In diesem Abschnitt geht es aber auch um Spontantrips, also kurz entschlossen und ohne Plan aufgebrochen. Abschnitt 2 – Skiurlaube und Bergtouren. Wintersport hat immer eine besondere Faszination auf mich ausgeübt. Durch meine Tätigkeit als Skilehrer damals in Österreich, war Skifahren natürlich immer eine besondere Leidenschaft und so ging es natürlich auch regelmäßig in den Skiurlaub nach Tirol. Und waren da auch noch die Bergtouren, im Wettersteingebirge, im Allgäu, in Tirol, mit meinem Freund Hannes, die uns beide immer richtig Spaß und Erfüllung brachten. Abschnitt 3 – USA-Reisen. 1981 begannen meine regelmäßigen Reisen in die USA, ein Land voller Kontraste und endloser Möglichkeiten. Hier teile ich mit euch einige Erlebnisse unter anderem von vibrierenden Metropolen wie New York, Chicago, New Orleans, Dallas, Los Angeles, San Francisco, aus dem Mittleren Westen, Dixieland und der gesamten Ostküste und auch Kanadas mit Montreal und Toronto. Die USA haben mich nicht nur kulturell bereichert, sondern auch neue Perspektiven eröffnet. Diese Reisen waren geprägt von Entdeckungen, überraschenden Wendungen und dem Gefühl grenzenloser Freiheit. Abschnitt 4 – Roadtrip mit Wohnmobil von der Westküste zur Ostküste. Ein Highlight meiner Reiseerlebnisse war zweifellos der epische Roadtrip im Jahr 1990. Mit einem Wohnmobil machten wir uns auf den Weg von der Westküste zur Ostküste der USA. Diese Reise war ein echtes Abenteuer, bei dem ich die unendlichen Weiten und die beeindruckende Vielfalt des amerikanischen Kontinents hautnah erlebte. Von den Stränden Kaliforniens über die Wüsten Nevadas bis hin zu den Großstädten an der Ostküste, jeder Tag brachte neue Erlebnisse und Entdeckungen. Abschnitt 5 – Kreuzfahrten. Zum Abschluss dieses Kapitels nehme ich euch mit auf mehrere Reisen über die Weltmeere. Kreuzfahrten boten die Möglichkeit, verschiedene Kontinente und Kulturen in einem einzigen Urlaub zu erleben. Ob durch den Süd- und Nordatlantik, den Südpazifik, den Indischen Ozean oder entlang der Küsten Brasiliens oder Westafrikas, jede Kreuzfahrt war ein luxuriöses Abenteuer, bei dem wir sowohl die Weiten des Ozeans als auch die Schönheit der angefahrenen Häfen und der Städte und Umgebungen genießen konnten. Diese Reisen waren geprägt von Entspannung, Entdeckungen, Kulinarik und unvergesslichen Momenten auf See. Beginnen wird es mit Erzählungen und Erlebnissen auf den vielen Städte- und Kurztrips. Die nun folgenden einzelnen Episoden des Kapitels Reisen erzählen dann meine persönlichen Ereignisse, Erlebnisse und Geschehnisse in den einzelnen Dekaden und Jahrzehnten.
Reisen, Städtetouren, Kurztrips und Arbeiten im Urlaub, wie alles eigentlich begann.
Irgendwie begann alles 1967 während meiner Marinezeit. Damals, als mein Freund Peter dann ebenfalls bei der Marine anheuerte und wir unseren ersten gemeinsamen Urlaub, und eigentlich auch den ersten richtigen Urlaub überhaupt, antraten. Wir wollten mal nach München und landeten dann am Tegernsee.
Hierzu nun ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 4, Folge 10.
Im Juni 1967 machten Peter und ich dann erst einmal auch gemeinsam Urlaub. Wir beide in Uniform in den D-Zug mit Dampflokomotive ab nach München. Dort in der Nähe vom Stachus ein kleines Hotel gefunden und eingecheckt. Und dann ab, natürlich ins Hofbräuhaus. Dort waren wir als Matrosen schon ein Hingucker. Nach einigen Maß, es war inzwischen dunkel, ging es wieder zurück zum Hotel. Eigentlich wollten wir ja einige Tage in München verbringen. Was wir am Nachmittag beim Einchecken nicht so mitbekommen hatten, das Hotel befand sich in einem Rotlichtdistrikt mit einigen Bars. Und so wurden wir dann von den netten Mädels auch animiert, in so eine Bar einzutreten. Dort wurde dann Sekt bestellt und lustig auf die Seefahrt getrunken. Irgendwie merkten wir aber, dass wir hier schnell wieder raus mussten. Nachdem wir die Zeche dann bezahlt hatten, waren wir fast blank und für weitere Tage in München würde das mit Sicherheit nicht reichen. Am nächsten Morgen wieder ausgecheckt, zum Bahnhof und dort auf einer Landkarte von Oberbayern blind auf einen Ort getippt, es war Rottachegern, also da wollten wir nun hin. Fahrkarten gekauft und ab an den Tegernsee. In dem dortigen Fremdenverkehrsamt wurde uns dann eine Unterkunft bei Privatleuten empfohlen, wo wir dann auch hin sind. Dort bekamen wir ein schönes Balkonzimmer mit Blick direkt auf den Wallberg. Peter hat dann seinen Vater angerufen und sich telegrafisch Geld überweisen lassen. So hatten wir wieder ein paar Tage mehr Spielraum. Dann los in den Ort und in das Gasthaus zur Post. Natürlich erst einmal Schweinsbraten und halbe Maß. Wir fielen natürlich auf in unserer Uniform und schon hockten sich Einheimische zu uns. Denen haben wir dann von unseren Abenteuern auf den Weltmeeren erzählt. Wir hatten das Gefühl, dass die uns dort alles abkauften. Am nächsten Tag gingen wir wieder so die Hauptstraße dort entlang und vor uns ging eine ältere Dame. Und Peter in seiner direkten Art sagte laut zu mir:
Die Alte da vor uns, sieht aus wie Inge Meisel.
Worauf sich die Dame, die das natürlich auch gehört hatte, umdrehte und in einer Schimpftirade über uns herfiel. Ihr Rotzlöffel war noch eine harmlose Bezeichnung. Nun mussten wir feststellen, dass Peter allerdings recht hatte. In Rottachegern gab es ja eine sogenannte Schönheitsfarm. Die restlichen Tage fuhren wir mit der Kabinenbahn auf den Wallberg und hatten dort am Wallberg auch einen schönen Platz zum Sonnen. Ansonsten verbrachten wir unsere Zeit dann mit Minigolf und Ruder- und Trittbootfahren auf dem See. Dort lernten wir dann auch zunächst zwei Mädels kennen, kamen aus Hessen. Die wollten allerdings immer nur Trittbootsche fahren, war dann auf Dauer zu anstrengend. Danach lernten wir zwei andere Mädels kennen, die sogar aus der Gegend von Hannover kamen, die waren dann schon entspannter, so dass wir noch ein, zwei Tage zusammen verbrachten. Aber nun gingen unsere monetären Vorräte tatsächlich zur Neige, so dass wir uns wieder mit dem Zug Richtung Hannover und danach dann weiter auf unsere Dienststellen machten. Zwei Matrosen in Oberbayern war trotzdem ein wunderbares Erlebnis. Im Herbst gab es dann für mich gleich noch einmal eine Gelegenheit nach Bayern zu kommen, und zwar nach Mittelfranken. Bei der Bundeswehr gab es sogenannte Rüstzeiten, das waren christliche Freizeiten und Veranstaltungsangebote, die von der Militärseelsorge organisiert wurden. Eine solche Veranstaltung wurde für 5 Tage, Montag bis Freitag, in Gunzenhausen angeboten. Mit noch einem Kollegen vom 1. UG, Bernd, der war 2,02 Meter groß, hatten wir uns dafür angemeldet. Und ab ging es mit dem Zug ab Kiel nach Gunzenhausen. Unterwegs haben wir dann weitere Soldaten vom Heer und der Luftwaffe, die zustiegen, kennengelernt, die ebenfalls nach dort fuhren. Vom Bahnhof aus marschierten wir dann zur Unterkunft im Diakonissenheim, das auf einer kleinen Anhöhe lag. Dort wurden wir in die Unterkünfte eingewiesen, 4 Bettzimmer und mit dem Ablauf bekannt gemacht. Frühstück, Frühgebet, Seminar, Mittagessen, Seminar, Abendessen, Abendandacht und Bettruhe. Die Türen des Heimes werden um 20 Uhr geschlossen. Na, das hatten wir uns aber schon anders vorgestellt. Entsprach nun doch nicht ganz so unseren Lebenseinstellungen. Am ersten Tag, den Montag, haben wir dann den ganzen Ablauf somit durchgezogen. Am nächsten Tag, Dienstag, Abendessen war so 18 Uhr, sind wir danach dann doch mal runter in den Ort. Erst einmal einen Rundgang gemacht, wollten ja auch etwas Kulturelles mitnehmen, dann fanden wir ein Gasthaus, wo wir eintraten. Wir, das waren der Lange und ich und noch 2, 3 von der Marine und einige Luftwaffen- und Heereskollegen. Alle in Uniform, wobei wir Matrosen dabei natürlich besonders herausstachen. Also erstmal ein schönes bayerisches Bier bestellt. Das Bier, was dort im Ort gebraut wurde, soll angeblich das alkoholreichste Deutschlands sein. Da musste man natürlich noch eins bestellen und ein weiteres. Irgendwie muss sich das wohl im Ort rumgesprochen haben, dass da ein Haufen Soldaten und Matrosen im Gasthaus sitzen, jedenfalls kamen immer mehr weibliche und männliche Jugendliche herein. Und so langsam entstand etwas, wie eine Party. Der Wirt sagte dann, er würde in der ersten Etage den Disco-Raum aufschließen und da könnten wir dann ein wenig feiern. So geschah es dann, die Musik wurde angestellt, wobei ich mich dann auch noch ein wenig als Disc-Jockey betätigte, und es kam eine richtige Party in Gang. Das muss dann sogar ganz schnell auch bis Ansbach durchgedrungen sein, denn kurz darauf kamen auch noch amerikanische Soldaten aus der dortigen Garnison, was nun der Sache auch noch eine internationale Dimension verpasste. Es ging richtig ab, aber irgendwann musste der Wirt nun wieder zusperren. Ich denke, es war so gegen 2 Uhr, als wir fröhlich uns aufmachten zum Diakonissenheim. Da war natürlich bereits alles abgeschlossen, so dass wir erst einmal über den Zaun klettern mussten. Unsere Zimmer lagen im ersten Stockwerk. An der Rückseite des Gebäudes, praktisch vor unserem Zimmerfenster, befand sich ein Anbau mit Flachdach. Da sind wir dann am Regenwasserfallrohr rauf, was natürlich auch Lärm verursachte, dann konnten wir über das Flachdach unser Zimmerfenster erreichen. Ein oder zwei Kollegen waren ja dort geblieben und so klopften wir ans Fenster, damit wir rein konnten. Beim Einstieg durch das Fenster bin ich wohl irgendwie mit dem Fuß am Sims hängen geblieben, so dass ich auf allen Vieren durch das Zimmer schuss, direkt auf die Tür zu, die in dem Moment aufging und die Frau Oberin dort vor uns stand. Dort wurden wir zunächst mit christlicher Demut empfangen, sollten nun erst einmal schlafen und uns dann am nächsten Morgen für unser Vorgehen verantworten. So kam es dann auch, am nächsten Morgen wurden alle Teilnehmer der nächtlichen Sause vom Seminarleiter vergattert. Uns wurde nun freigestellt zu bleiben und uns anzupassen, oder abzureisen. Der Lange, ich und wohl noch ein paar andere nahmen dann die zweite Möglichkeit wahr. Wir packten also wieder unsere Sachen, blieben noch zum Mittagessen und gingen dann runter in den Ort. Bevor es dann zum Bahnhof gehen sollte, kehrten wir noch einmal im Gasthof ein. Irgendwie vergaßen wir dabei wohl auch die Zeit. Jedenfalls, als wir endlich am Bahnhof ankamen, war es nach 20 Uhr und der letzte Zug war schon weg und der erste fuhr dann erst wieder ab 6 Uhr. Also, wieder zurück in den Gasthof. Jetzt brauchten wir einen Plan, denn wir hatten ja keine Unterkunft mehr. Irgendwie kam ich drauf, dass wir ja Staatsdiener waren und uns deshalb von staatlichen Stellen Hilfe geleistet werden muss oder so. Hatte ich so mal im staatsbürgerlichen Unterricht gehört. Also, die Stelle, die uns in unserer Situation am besten helfen konnte, war die Dienststelle der Bayerischen Landpolizei im Ort. Die haben ja Zellen mit Pritschen, wo wir die Nacht verbringen können. Nachdem dieses Problem zumindest theoretisch geklärt war, konnten wir auch noch etwas im Gasthaus sitzen bleiben. Irgendwann, so zwischen 23 und 24 Uhr, sind wir dann los zum Landpolizeiposten und haben dort um Amtshilfe gebeten. Der Gendarm war mehr als erstaunt, als er uns sah und unser Begehr vernahm. Er könne uns nicht in den Zellen unterbringen, denn wir hätten ja keine Straftat begangen. Wobei einer von uns spontan sagte, er werde dann eine Delle in den Polizeikäfer treten, wovon wir diesen noch abhalten konnten. Der Polizist fand dann aber eine Lösung für uns, indem er im Bahnhof anrufen werde, damit man uns in den Wartesaal lässt und wir auf den dortigen Bänken ruhen konnten. Gesagt, getan, so geschah es. Wir konnten uns dann dort auf die Bänke legen. Als es dann morgens an zu dämmern anfing und ich die Augen aufschlug, glaubte ich nicht richtig zu sehen. Wir lagen in einem Glaskasten wie in einem Schaufenster und draußen standen die Leute, die wohl zur Arbeit pendeln wollten, und betrachteten da einige Uniformierte, darunter auch zwei Matrosen, die dort auf dem Präsentierteller lagen. Naja, das war dann unsere Rüstzeit. Irgendwie sind wir auch wieder in Kiel angekommen, wo wir uns dann noch eine Verwarnung abholen dürften, weil unser Verhalten natürlich vom Seminarleiter gemeldet wurde. Matrosen in Bayern, das ist immer eine spezielle Angelegenheit. Das waren dann mit die ersten Urlaubserlebnisse und das Ganze dann auch noch als Matrosen auf dem Tegernsee. Da ich danach dann 2 Jahre auf der deutschen Urlaubsinsel Nummer 1, nämlich Sylt, verbringen dürfte, brauchte ich zunächst keine weiteren Urlaubsreisen zu unternehmen, denn ich hatte meinen Urlaub ja direkt vor der Tür.
Und wie dort so ein Urlaub aussah, dazu ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 7, Folge 18.
Nicht nur an Bunne 16 ging die Post ab, auch wir Sailors hatten unsere Party-Location. Südlich der Strandhalle List am Weststrand führte ein Holzpfad durch die Dünen zu einem sehr schönen und noch fast unbelebten Strandabschnitt, den wir, die Jungs von der Stabskompanie, in unserer Freizeit nutzten. Damals war der Weststrand bei List natürlich auch noch nicht so sehr bevölkert. Und so kamen wir dann auch auf die Idee, an so einer idyllischen Stelle einmal eine nächtliche Strandparty stattfinden zu lassen. Gesagt, getan. Was die Promis in Kampen können, können wir doch auch, nur viel authentischer. Schließlich konnte ich so auch meine ganze dort gesammelte Erfahrung und mein Organisationstalent hier einbringen. Mit 3-4 Leuten fingen wir an zu planen. Allerdings brauchten wir nicht viel, weil wir auch keine Motto-Party planten. Einfach am Strand mit Musik, Getränken, etwas zu essen und einem Strandfeuer abhängen. Das war der Plan. Nun hatten wir in unserer Planungsgruppe einen ehemaligen U-Boot-Smoothie, der natürlich einen sehr guten Draht zu den Kochausbildern der MVS hatte, so dass die Strandverpflegung geregelt war, indem wir 3-4 Ausbilder der Köche ebenfalls zur Party einluden. Für die Getränke, in erster Linie Bier, wurde eine finanzielle Umlage unter den Beteiligten gemacht. Zudem hatten wir ja die Sonnensegel, von denen wir zwei mitnahmen. Jetzt ging es noch um die Musik. Da ich nun nicht nochmal die Anlage aus Westerland beschaffen wollte, musste dieses Mal die hauseigene Lautsprecheranlage herhalten, an die aber auch ein Tonbandgerät angeschlossen werden konnte. Die Stromversorgung erfolgte über ein Dieselaggregat aus dem Katastrophenschutzbedarf von der Stuff. Für das Strandfeuer wurden Strandgut und Hölzer gesammelt. Mit dem Strandfeuer gab es allerdings ein Problem, das den anderen Jungs nicht wirklich bewusst war. Natürlich dürften an den Stränden nicht so einfach Feuer angezündet werden. Es ging weniger um die Brandgefahr, sondern um die Schifffahrt. Vor Sylt verlief nämlich eine vielbefahrene Nordseeroute. Man konnte die Schiffe in der Ferne ja auch regelmäßig vom Strand aus sehen. Und solche Feuer an den Stränden konnten für die Schifffahrt leicht als Seezeichen gedeutet werden, was dann sehr fatal war. Nun hatten die Jungs ja mich, der Dinge lösen konnte, die kaum zu lösen waren. Okay, ich hatte vernommen, wie die das in Kampen gelöst hatten, und so rief ich bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion in Husum an und meldete das Strandfeuer mit Tag und Uhrzeit an, damit die Schifffahrt über dieses Feuer informiert werden konnte. Da wir an der MVS auch eine Fernschreibstelle hatten, und der Fernschreiber auch mit von der Partie war, hat dieser dann außerdienstlich auch noch die Bestätigung mit Koordinaten nach Husum gesendet und wir erhielten die fernschriftliche Genehmigung. Nun stand der Strandnacht nichts mehr entgegen. Termin stand, Organisation stand. Aber bis auf die MVS-Jungs, inzwischen waren es so um die 15, waren noch keine weiteren Gäste in Sicht. Aber es waren ja alles smarte Sailors, die so doch schon den einen oder anderen weiblichen Feriengast mit zu unserer Party einladen konnten. Und in der Kupferkanne wurden dann auch die Schwesternschülerinnen der Nordseeklinik, insbesondere auch die Däninnen, auf die Strandparty hingewiesen und natürlich eingeladen. Wir waren alle gespannt, wie viele von den weiblichen Gästen dann am darauffolgenden Samstag zu dieser Strandsause kommen würden. Am Tag des Geschehens mussten noch die Gerätschaften, Geschirr, Bestecke, Gläser und das Verpflegungsmaterial inklusive Getränke an den Strand gebracht werden. Dazu brauchten wir natürlich eine geräumige Transportgelegenheit. Einer der Jungs hatte zwar einen VW-Käfer, aber ich sprach mal mit den Leuten von der Fahrbereitschaft, ob nicht mal wieder eine Bewegungsfahrt fällig wäre, und sie war. So schafften wir alle Sachen an unseren Strandabschnitt. Es gab Spießbraten, reichlich Bier, Astra-Bomben, Wein, Cola, Whisky, Rum, einige Flaschen MM-Sekt und Musik vom Tonband. Die Party war so gegen 21 Uhr angesetzt. Es war ein wunderschöner Tag mit wolkenlosem blauem Himmel und ca. 26 Grad. Ein Tag wie gemalt und wie gemacht für so ein Strandfest. Die Sonne senkte sich am Horizont und ging langsam wie ein großer orangenroter Feuerball im Westen praktisch hinter der Nordsee unter. Das Feuer wurde entzündet und so ca. 16 Sailors, alle in Strandklamotten, warteten, was denn da durch die Dünen noch so alles zur Fete kommen würde. Der eine oder andere hatte bereits auch seine Urlaubsbekanntschaft mitgebracht. Und tatsächlich, so nach und nach kamen einige weibliche Gäste durch die Dünen, die jedes Mal mit einem großen Hallo begrüßt wurden. Und auch die Schwesternschülerinnen aus der Nordseeklinik kamen in einer größeren Anzahl. So circa 20 weibliche Partygäste hatten sich nun eingefunden und so ganz langsam kam dann die Party in Gang. Musik, die zwar etwas blechern klang, aber der Stimmung keinen Abbruch tat, schallte über den Strand. Da weit und breit keine anderen Leute waren, wurde auch niemand gestört. Es war eine laue Sommernacht und mit einsetzender Dämmerung und weiterem Zuspruch an geistigen Getränken und vielleicht auch ein wenig stimmungsaufhellenden dänischen Tüten lockerte die Stimmung immer mehr auf. Inzwischen hatten die Köche auch den Spießbraten über das offene Feuer gelegt. Es wurde fleißig gehotet im feinen Sand, nach allem, was damals so in den Hitparaden vertreten war. Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction, Barry Ryan Eloise, Sea Archies Sugar Sugar Roda Mendocino von Michael Holm.
Leider kann von den Rolling Stones keine Musik eingespielt werden, da dafür die Leistungsschutzrechte von den Rechteinhabern nicht eingeräumt wurden.
Besonders oft wiederholt werden musste Shane Bökin und Serge Gainsbourg's Je t'aime en plus und noch mehr Miriam Makeba's Pata Pata. Trotz der Musik konnte man die Brandung laut und deutlich vernehmen. Die Szene war in den Schein des Feuers gehüllt. Die Sichel des Mondes stand nun im Westen über der Nordsee und brachte mit seinem Licht die leicht dümpelnden Wellen wie Diamanten zum Glitzern. Romantischer konnte so etwas kaum sein. Und es wurde gefeiert, geredet, getanzt, getrunken, gegessen. Na ja, so eine Stimmung schafft natürlich auch Zweisamkeit. Und so hatte ich auch mit einer hübschen, blonden Dänin aus der Nordseeklinik eine sehr nette und anregende Unterhaltung, unter anderem über liberale, multinationale Beziehungen, auch mit praktischer Anwendung. Irgendwann, so gegen Morgen, die Sonne ging wohl so gegen 5 Uhr und 45 Minuten im Osten über dem Festland auf, waren dann viele, ob des Alkoholgenusses oder des Tanzens und Feierns, auch auf ihren Strandtüchern eingeschlafen, so dass die ganze Szene dann wohl etwas zur Ruhe gekommen war. Nun wären wir schlechte Gastgeber bzw. die Köchin nicht das, was sie auszeichnete, und so hatten wir selbstverständlich auch Kaffee, Kondensmilch und Zucker dabei. Das runtergebrannte Strandfeuer wurde dann so gegen 8 Uhr noch einmal angefacht, die große Blechkanne mit Wasser und dem Pulverkaffee darauf erhitzt und in den mitgebrachten Bewehtassen wurde dann erst einmal zur Weckung der Geister eine Runde heißer Kaffee ausgeschenkt. So langsam wurden alle wieder wach. Einer stellte auch die Musik wieder an und es wurden dazu von einigen dann auch noch ein paar Reste der alkoholischen Getränke verzehrt. Aber für die meisten unserer Gäste wurde es auch Zeit, sich auf den Heimweg zu machen und so löste sich diese Party langsam auf. Aber bei allem blieb das Gefühl, das war eine wunderbare Strandnacht und so etwas sollte man durchaus einmal wiederholen. Während die Mädels abzogen in ihre Ferienunterkünfte oder zur Nordseeklinik, blieb uns nun noch die dankbare Aufgabe, den ganzen Platz wieder aufzuklaren. Denn das gehörte selbstverständlich auch zu einer solchen Strandfete, den Strand wieder besenrein zu hinterlassen. Aber auch darauf waren wir vorbereitet und wir hatten ausreichend Behältnisse und Säcke zur Entsorgung mit dabei. Nach weiteren 1-2 Stunden war der Strand wieder sauber. Alles durch die Dünen zum Parkplatz geschleppt. Der eine Kollege hatte ja seinen VW-Käfer dort abgestellt, womit er nach List zu Fahrbereitschaft fuhr und der dortige Bereitschaftsfahrer dann am Sonntagmorgen mit dem VW-Bulli ankam, um die Reste und das Material wieder abzuholen. Wir anderen machten uns zur Verdunstung auf den ca. 2,5 Kilometer langen Fußweg nach List, nicht aber ohne vorher nochmal in den Dünen nachzuschauen, ob dort nicht noch jemand verbotenerweise rumliegt. Und so endete die erste, vollauf gelungene Strandparty am Weststrand. Es sollte nicht die letzte gewesen sein, auch wenn die folgenden nicht mehr ganz so aufwendig wurden. Nicht nur die Promis konnten feiern, auch wir, die Sailors der Marineversorgungsschule, konnten gelungene Strandpartys aufziehen. Noch bevor die blonden Surferboys dann später in den 80ern das Revier bevölkerten, waren die blauen Jungs die uneingeschränkten Partykönige am Weststrand von List nördlich von Bune 16. Ich dürfte dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. auch nach meiner Marinezeit und der Zeit auf Sylt, dürfte ich auch weiter dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, wenn auch dieses Mal im Winter. Ich arbeitete an der Skischule in Kaprun im Salzburger Land in Österreich und absolvierte dort auch eine Ausbildung zum Skilehrer. Und so kam es, dass ich nun auch im Winter Urlaub verbringen dürfte, verbunden natürlich mit einer Arbeit, die Spaß und Vergnügen brachte.
Auch hierzu einmal ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 11, Folge 31, der zeigt, wie so ein Urlaubstag aussah. Hier mit Vladi aus Holland, mit der Figur von Balu dem Bär.
Ich hatte am Samstag, den 15. Jänner, noch mit 4 Teilnehmern des Kurses Unterricht. Natürlich auch mit Vladi und Maria. Also ging es wieder hoch auf den Maiskogel, dieses Mal bis zur Bergstation. Dort übten wir dann weiter das bisher Erlernte. Auch das Schleppliftfahren, was nun sogar bei Vladi besser klappte. Er bekam es meistens hin, sich auf den Bügel zu setzen, was dann das Seil des Bügels mächtig ausladen ließ und auch der ganze Zug einen starken Drall auf die Seite bekam, wo sich Vladi eingeklinkt hatte, aber insgesamt ging es ganz gut und am Ausstieg schaffte er es auch rechtzeitig aus dem Bügel zu kommen und auf die entsprechende Seite rauszufahren. Ein paar Mal ist er auch rausgefallen, aber das tat der Sache insgesamt keinen Abbruch, man konnte also von Fortschritten sprechen. Nur der Linksschwung war immer noch das Problem. Damit er nicht jedes Mal direkt in die Falllinie kam, stoppte er nun vor dem Schwung und trat so um, und fuhr dann in Schrägfahrt weiter. Insgesamt, wie gesagt, durchaus schon etwas Skifahren erlernt. Die anderen, auch die bereits am Freitag beendet hatten, waren sehr gut vorangekommen. Auch Maria machte mutig mit, aber immer im Schatten von Vladi. Nun war ja dann ab 12:30 Uhr das große Hahnenkammrennen auf der Streif in Kitzbühel und wir fuhren deshalb in der Mittagspause nicht ins Tal, sondern zur Maiskoglalm, die unterhalb der Bergstation lag, etwas abseits der Pisten, aber über eine eigene präparierte Anfahrt gut mit Skiern zu erreichen war. Also dorthin gefahren mit der Gruppe, Skier abgeschnallt und in der bereits sehr gut besuchten Wirtsstube noch 5 Plätze bekommen, mit gutem Blick auf den Fernsehapparat. Dann erst einmal ein paar Frankfurter, wie die Wiener hier heißen, mit Brot und Senf und eine halbe Maß. Mit Einverständnis der Gruppe, wollten wir uns nun dort das Rennen anschauen und damit praktisch den Nachmittagskurs ausfallen lassen. Horst war mit einem Teil seiner Gruppe auch da, so dass wir unsere Tische zusammenschoben und somit eine recht lustige Truppe hatten. Und irgendwann fing Vladi dann auch mit der Agathe an und gab erst einmal eine Runde aus. Zum Glück gab es nun nicht direkt die Spezialmischung. Bevor dann der erste Starter abfuhr, hatten wir schon den einen oder anderen Agathe-Intus. Und dann war es soweit, das Rennen begann. Wegen der Schneeverhältnisse fuhr man nicht über die Hausbergstrecke, sondern die Schleife via Vordergansleern, damit war die Strecke 200 Meter länger, insgesamt 3720 Meter. Mit der Startnummer 2 legte der Franzose Henri Duvillard mit 2:24:55 zunächst die Bestzeit vor. Dann kam mit der Startnummer 10 der Lokalmatador der Österreicher, Karl Schranz. Und nun gab es kein Halten mehr in der Wirtsstube, alle standen vor dem Bildschirm und jeder Schwung, jede Abfahrtshocke, jeder Sprung und jede Bodenwelle wurden mit lautem Gebrüll und in den Bewegungen nachvollzogen. Mit der neuen Bestzeit von 2:24:36 fuhr Schranz, euphorisch von den vielen Zuschauern gefeiert, durchs Ziel. In der Wirtsstube brach ein ohrenbetäubender Jubel aus. So etwas habe ich noch nicht einmal beim Fußball erlebt. Keiner der weiteren Starter erreichte die Zeit von Schranz. 1972 fanden 2 Rennen in Kitzbühel statt. Das erste war bereits am Freitag, das ebenfalls Schranz bei der gleichen Streckenlänge in 2:23:70 gewonnen hatte, ebenfalls vor den Franzosen Duvillard. Mehr geht für die Österreicher nicht. Der Stolz der Nation war gerettet, und auf der Hütte wurde nun gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wie viel Jagertee wir nun getrunken hatten, aber es war so gegen 15.30 Uhr und wir mussten nun los zur Mittelstation, damit wir vor 16 Uhr noch mit runterkamen. Danach fuhr dann die Bahn nicht mehr. Also raus an die frische Luft, schier untergeschnallt und nun mussten wir zur Piste kommen. Dahin führte von der Alm ein schmaler Weg, der gespurt war und ein leichtes Gefälle hatte. Also nun in Reihe hinter mir in die Spur und ich hatte Vladi nach vorne genommen, damit er die Gruppe nicht von hinten überrollt. Der Weg war so circa 400 Meter lang bis zur Piste. Vladi also vorweg in der Spur und schon ging es ab. Obwohl das Gefälle gar nicht so groß war, beschleunigte er wie eine Saturn I. Ich war hinter ihm und versuchte dran zu bleiben, aber die Kräfte, die bei Vladi wirkten, waren schon enorm. Er stand aber wie eine Eins auf seinen Skiern und ein langgezogener Juchzer begleitete seine Fahrt. Inzwischen hatte er wohl seine Höchstgeschwindigkeit erreicht und war jetzt auf der Piste angekommen. Aber bei seiner Geschwindigkeit bekam er keinen Flugbogen nach rechts mehr hin, sondern schoss in voller Fahrt quer über die Piste, die Gott sei Dank kaum noch befahren wurde, querte so die Piste diagonal und schoss dann auf der anderen Seite der Piste in eine Tannenschonung und in den Tiefschnee. So fuhr er, immer weiter im Tiefschnee einsackend, über die kleinen Tannen hinweg und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Erst nach mehreren Metern blieb er dann im Tiefschnee bis zur Hüfte versunken stecken. Ein Bild, wie aus einem Katastrophenfilm. Die Schneise, die er gezogen hatte, und dann Vladi, nur noch mit dem Oberkörper zwischen den kleinen Tannen aus dem Schnee herausragend. Trotzdem konnte sich keiner, der das mitbekommen hatte, vor Lachen mehr halten. Horst war mit seiner Truppe auch direkt hinter uns und blieb auch bei dieser Szene bei uns. Wir blieben zunächst da am Pistenrand stehen und betrachteten unseren Vladi, wie er da nun im Schnee steckte. Es war uns noch nicht ganz bewusst, was nun auf uns zukam. Vladi musste ja nun da irgendwie wieder raus. So 10 bis 15 Meter war er vom Pistenrand entfernt. Er konnte aber auch so nicht aussteigen aus dem Tiefschnee, weil er seine Skier noch unter hatte, die tief unten im Schnee steckten und ihn quasi bewegungsunfähig machten. Jeden anderen Normalbürger hätte man gegebenenfalls mit ein paar kräftigen Jungs da rausziehen können, aber es war Vladi. Also Horst und ich zunächst unsere Skier abgeschnallt und einen Rettungsplan aufgestellt. Zunächst mussten wir die Strecke durch den Tiefschnee zu ihm kommen. Dann versuchen irgendwie seine Skier zu lösen, damit er sich selbst aus dem Schnee befreien konnte. Alles andere als ein einfacher Plan. Als wir ihn erreicht hatten, mussten wir zunächst mit den Händen soweit versuchen, den Schnee beiseite zu schaffen, dass wir die Skibindungen erreichten, um diese zu lösen. Inzwischen hatten sich auch noch einige der Kursteilnehmer zu uns gesellt und mit vereinten Kräften buddelten wir seine Skier frei. Irgendwie ist es uns dann gelungen, die Bindungen zu öffnen, so dass Vladi herauskam und nun versuchen konnte, sich aus dem Tiefschnee herauszubewegen. Nach mehreren Versuchen stampfte dann der große Bär in Richtung Pistenrand. Wir anderen befreiten nun mit weiteren Buddelarbeiten seine Skier. Und so kamen wir endlich wieder zurück durch den Tiefschnee auf die Piste. Das ganze Gelände dort sah nun aus, wie nach einem Bombenangriff, tiefe Krater im Tiefschnee. Es war inzwischen 16 Uhr durch, die letzte Gondel war also weg. Jetzt mussten wir bis ins Tal fahren. Bis zur Mittelstation konnte man gut im Flug und Flugbogen fahren, das Gelände war dort noch nicht sehr anspruchsvoll. Wir kamen auch gut voran. Es fing ja auch schon an zu dämmern, also war auch ein wenig Eile geboten. Ab der Mittelstation gab es dann schon einen etwas anspruchsvolleren Streckenabschnitt. Hier musste man schon etwas Fahrdisziplin aufbringen. Die anderen Kursteilnehmer, die noch dabei waren, konnten diesen Teil durchaus bewältigen, dafür mussten sie hinter Horst, der die Gruppe übernommen hatte, schön gleichmäßig hinterherfahren. Mit Vladi bestand nun das Problem, wenn der dort in die Falllinie gerät, dass er dann eine Schneise in den Wald schlägt und irgendwo auf dem Kirchturm der Pfarrkirche in Kaprun landet. Also nahm ich den großen Kerl zwischen meine Skier, klammerte mich an ihn und versuchte so das Tempo und die Richtung mit meinen Skiern zu steuern. Meine Sicht war dabei aufgrund seines Umfanges weitestgehend eingeschränkt. Aber, da sich aufgrund der physikalischen Kräfte seine Skier durch meine Bewegungen besser steuern ließen als erwartet, kamen wir tatsächlich voran. Immer wieder unterbrochen von einem Stopp näherten wir uns dem Bereich der leichteren Pisten am unteren Teil des Maiskogel. Horst war mit den anderen der Truppe immer in unmittelbarer Nähe geblieben. Inzwischen setzte schon fast die Dunkelheit ein. Wir waren jetzt am Ziehweg unten, so dass Vladi nun wieder selbstständig fahren konnte. Und, wie nicht anders zu erwarten, ein Juchzen und ab ging die Luzi im Schuss wieder den Ziehweg entlang und über den Parkplatz und dann kam er dort zum Stehen. Gott sei Dank kein Tiefschnee. Das war der letzte Kurstag mit Vladi und der Truppe. Man kann sagen, 2 Wochen Abenteuer pur. Während die anderen sich abmühen, den perfekten Schwung zu finden, kann ich ganz entspannt sagen, dass ich im Urlaub auf der Arbeit bin. Und Anfang der 1970er Jahre war ich dann im Sommer auch wieder auf Sylt. Zwar auch arbeitend, aber eigentlich auch urlaubend. Weitere besondere Urlaubserlebnisse gab es dann aber in den 1970er Jahren nicht mehr.
Weitere Episode der Podcast Retro Show als Fußball noch Rock'n'Roll war zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro. Genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.